meine, Sie sind Vizepräsidentin.
Ich bin Vizepräsidentin bei FIDA, aber bei FIDA e.V., und also bundesweit, nicht nur in Anführungsstrichen für West. Noch ein kleiner Unterschied. Also ich habe halt, also ich wohne in Essen, jawohl, also in dieser Region West und war hier früher auch für diese Region als Regionalvorständin zuständig, so nennt man das so schön. Aber Vizepräsidentin ist man gewählt oder bin ich gewählt worden von den Mitgliedern, und das gilt bundesweit.
Was braucht man für so einen Job? Welche Voraussetzungen bedarf es?
Ich würde sagen, vor allem Begeisterung fürs Thema, Engagement und auch tatsächlich die Bereitschaft, sich einzubringen, im Prinzip auch Ressourcen und Zeit einzubringen. Denn am Ende des Tages ist es eben eine ehrenamtliche Tätigkeit, und das funktioniert nur, wenn man auch wirklich Spaß daran hat. Ich bin schon sehr lange mit solchen Themen vertraut oder in Zusammenarbeit. Das kam im Prinzip durch ein Forschungsprojekt. Ich habe selbst über die Hochschule ein Projekt gehabt. Das war ungefähr 2008. Da ging es um die Karriere von Frauen in der Forschung und Entwicklung in der Chemieindustrie. Und da bin ich so ein bisschen drangekommen wie die Jungfrau zum Kinder und dachte natürlich auch, wie jede junge Frau, ich schaffe das auch ohne Quote, das ist alles unnötig. Und mit dem Projekt wollte ich es dann der Welt auch zeigen, dass das alles unnötig ist. So, und das war eine sehr harte Zeit für meine Familie und für mich, denn wie wir wissen, heute weiß ich es auch, konnte ich das leider nicht zeigen, weil die Unterschiede für Karriererahmenbedingungen, für Entwicklungsmöglichkeiten, die gläserne Decke, das gibt es alles. Und das habe ich sozusagen auch nochmal dann erforscht und erlebt und erfahren. Und seit dieser Zeit, ja, setze ich mich einfach dafür ein, dass es da mehr Chancengerechtigkeit gibt. Es braucht dieses Herzblut, um sich da reinzubegeben. Und gesellschaftspolitisches Interesse sicherlich, um das Thema, was da im Fokus steht, und jetzt eben gleichberechtigte Teilhabe, um das durchzusetzen. Und das Arbeiten in einem Verein mit lauter ehrenamtlich engagierten Menschen braucht sicherlich auch eine, ja, ich sag mal, vielleicht eine bestimmte Geduldsfacette. Weil am Ende des Tages sind im Zweifel andere Dinge bei vielen Menschen irgendwie wichtiger. Ne? Alle wollen mitreden, keiner will was tun. Also da so eine Art Ausgleich zu finden, ist auch etwas, glaube ich, was man ganz dringend mitbringen muss in dem Job. Also die Bereitschaft, diesen Spagat zu gehen.
Woher nehmen Sie diesen Enthusiasmus und diese Begeisterung?
ja, das ist ist ein guter Punkt. Mir liegt einfach was am Thema. Und ich habe sehr viel auch lernen dürfen dadurch. Ich habe auch gerade jetzt in der Rolle als Vizepräsidentin, wo wir ja auch im Verein im Moment keine gewählte Präsidentin haben, sondern ich damit die Gesamtverantwortung habe, wirklich ganz tolle Möglichkeiten, auch Menschen kennenzulernen, die ich ansonsten so nicht erlebt habe. Also die Möglichkeit, in die Politik hineinzuschnuppern, zu verstehen, wie Bundesministerien arbeiten, aber auch auf Landesebene sich damit einzubringen, zu wirklich selber zu erleben, wie wichtig zivilgesellschaftliches Engagement ist, um politische Veränderungen zu bewirken. Das ist etwas, was mich wirklich sehr motiviert.
Wie ist man Ihren Lebenslauf? Fragt man sich unweigerlich, wie schaffen Sie das alles? Sie sind Professorin und Beraterin, Keynote-Speakerin, sind bei Sonntag aktiv, sowie Mentorin und Gründungsmitglied der Initiative Women into Leadership und im Vorstand bei FIDA. Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
Ja, momentan gefühlt 32. Okay, es ist natürlich immer, hat immer was mit Prioritätensetzung zu tun. Und es gibt natürlich Schnittpunkte zwischen diesen ganzen Themen. Gerade Zonta, Initiative Women into Leadership und FIDA, da geht es immer um das Thema Chancengerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen. Häufig wird dann auch gesagt, naja, ich würde mich ja gar nicht um andere Diversity-Dimensionen kümmern. Dann sage ich, ja, stimmt. Ich habe einfach auch keine Kapazitäten mehr. Also irgendwo, also das ist eben so ein Fokus, den ich über diese drei verschiedenen ehrenamtlichen Themen aus unterschiedlicher Perspektive sicherlich angehen kann, aber die sich gegenseitig bereichern. Und natürlich ist auch das, was ich als Professorin tue, da, okay, bin ich an der FOM, ich bin im Bereich Personalmanagement, das hat jetzt erstmal originär nichts mit gesellschaftspolitischem Engagement zu tun, aber ja, irgendwie auch. Ich bin mit jungen Menschen im Kontakt. Ich kann auch da versuchen, sozusagen zu sensibilisieren. Personalmanagement ist eine sehr wichtige Funktion im Unternehmen, die jetzt gar nicht nur in einer Personalabteilung liegt, sondern Aufgabe aller Führungskräfte ist. Und das ist auch etwas, was ich sehr stark versuche mitzunehmen. Und erst dann, wenn auch wirklich alle Führungskräfte diese Aufgabe für sich sehen, haben wir auch eine Chance, ne, mehr gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Also irgendwie passt es dann zusammen und dieses Bild habe ich mir gebaut. Also so ein kleiner Zusatzaspekt ist vielleicht auch noch, ich habe ja inzwischen auch zwei erwachsene Söhne, also die sind jetzt 18 und 20, so erwachsen dann auch wieder nicht. Aber die haben früher eben auch mal gefragt, warum ich mich eigentlich für Frauen einsetze. Sie wären ja jetzt irgendwie Jungs und das wäre ja doof, würde ich ja gar nichts für sie tun. Aber auch das ist natürlich nochmal eine Motivation, auch da in die Diskussion zu gehen, auch da mit den Freunden von den Jungs zu sprechen, die mich hin und wieder tatsächlich auch fragen oder auch Freundinnen, aber mehr doch noch das Interesse der Jungs, wo mir eben auch immer wichtig ist, die jungen Menschen auf dieser Reise mitzunehmen und zu sagen, es geht gar nicht darum, notwendig Frauen in mehr Positionen zu bringen, sondern es geht um auch gesellschaftliche Veränderungen und damit ja auch um neue Möglichkeiten auch für Männer und andere Perspektiven, weil Kinder großziehen ist eben auch was Schönes, was in unserer Gesellschaft bisher für Jungs deutlich weniger vorgesehen ist.
Wie ist denn die Reaktion, wenn Sie Ihre Arbeit dann erklären, also auch Ihren Söhnen gegenüber, hat Verständnis da?
Ja, die sind dann da mitgegangen. Also wir haben natürlich auch über die vermeintliche Frauenquote diskutiert, die dann von den Lehrern auch einfach falsch präsentiert wurde. Dann haben wir mal zu Hause am Küchentisch kurz darüber gesprochen, es handelt sich um eine Geschlechterquote. Es geht nur um wenige Unternehmen und es geht um Aufsichtsratspositionen. Das war so 2018, also nach dem ersten Frauen in Führungspositionengesetz. Da sind denen erstmal die Augen aufgegangen. Weil sie sagten, ach ja, so, also das wissen wir alles gar nicht. Nur so wenig Unternehmen, das wirkt dann ja gar nicht. Und ach, Geschlechterquote, das ist ja eine gute Idee. Also plötzlich dieselbe Sache einfach mal sachlich beschrieben, trotz meiner Emotionalität im Thema, hat dann auch was bewirkt. Das gibt dann auch immer wieder Kraft und Energie. Vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Woher nehme ich die Energie? Im Prinzip aus der Zusammenarbeit, auch mit all den anderen, mit den Vereinsmitgliedern, aber eben auch mit den Schnittstellen, mit der Politik, mit unserer fantastischen Geschäftsstelle, die ja nun hauptberuflich arbeitet, aber mit denen ich natürlich ja täglich im Prinzip im Austausch bin. Und das macht einfach Spaß. Es gibt dann die Energie, weiter einzusetzen.
Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen über Women into Leadership erzählen?
Das ist ein Mentoring-Programm, ein Cross-Mentoring-Programm. Also ich sage mal, die Initiatorinnen kommen auch aus dem FIDA-Umfeld. Und da war eben damals die Idee, als das gegründet wurde, für jetzt 5,5 Jahren, zu sagen, okay, auf der einen Seite steht eben die politische Forderung, dass es Rahmenbedingungen geben muss, die Änderungen in Unternehmen flankieren oder notwendig machen. Aber es muss natürlich auch Hilfestellungen für die Organisation geben, damit wirklich was passiert. Oder es muss zumindest Anknüpfungspunkte geben. Deswegen ist diese Initiative sehr wirtschaftsnah, hat Mitgliedsunternehmen, die dann Frauen mit Führungserfahrung entsenden in dieses einjährige Mentoring mit Top-Managerinnen und Managern. Also wir haben auch männliche Mentoren aus wiederum den Mitgliedsunternehmen oder aus privaten Mitgliedschaften. Also ich bin jetzt auch privates Mitglied zum Beispiel. Wer da alles Mentor, Mentorin ist, ist fantastisch auf der Webseite von der Initiative Women into Leadership aufgeführt. Wenn ich jetzt einzelne Namen nenne, ist das den anderen gegenüber ungerecht. Also deshalb, da haben wir wirklich tolle Persönlichkeiten mit dabei. Und die Idee ist dann eben, sich ein Jahr, gibt es ein zugeordnetes Mentoring-Tandem und dann gemeinsam dieses eine Jahr für in Bezug auf individuelle Karriereziele zu gestalten. Und zum Beispiel meine erste Mentee sitzt mittlerweile in 2 Aufsichtsräten und im Vorstand einer Tochtergesellschaft des Konzerns. Und das hat sich ein gutes Jahr, also hat sich dann kurz im Anschluss nach diesem ein Jahr Mentoring entwickelt. Und sicherlich ist das nicht der einzige Grund. Aber wir erleben an ganz vielen Stellen in dieser Initiative Women into Leadership, dass die Frauen, die wir dort im Programm haben, wenn sie wirklich wollen, durch diese Begleitung, durch diese neue Sichtbarkeit auch in den jeweiligen Unternehmen, die mit dem Programm zusammenhängt, sehr viel häufiger befördert werden. Also wir haben fantastische Karrieren dabei. Das heißt, es scheint irgendwie zu funktionieren. Wir wissen natürlich nie, was ohne das Programm gewesen wäre, weil, ne, können wir nicht nachspielen. Aber wir gehen mittlerweile zum Beispiel auch dazu über, dass wir als Mentorinnen und Mentoren Gespräche mit den jeweiligen Vorgesetzten suchen. Also das sind dann meistens Vorstände oder Geschäftsführungen in den Organisationen, um da dann einfach auch nochmal nachzuhaken, ne, was eigentlich das Ziel des Programmes. In den ersten Jahren war dann auch manchmal, also das hat keiner gesagt, aber naja, um die Frauen halt mal ruhig zu stellen, wenn wir sie schon nicht befördern können. Na, also das hat keiner gesagt, das ist jetzt meine weiterleitende Interpretation. Und da haben wir gesagt, ganz ehrlich, dafür ist uns unsere Zeit als Mentor noch zu schade. Das heißt, entweder ist da wirklich ein ambitioniertes Interesse hinter, auch seitens der Unternehmensleitung, hier eine Weiterentwicklung zu machen. Und wenn von der Seite mal jemand sowas hinterfragt, ist das für die nochmal leichter, sich auch dazu zu committen, dass eben wirklich solche Karrieren passieren können.
Haben Sie im Laufe der Zeit irgendwie gesehen, dass es eine Entwicklung gab, was so die Akzeptanz und die Entwicklung diesbezüglich betrifft?
Naja, erstmal ja, es tut sich ja einiges und auch in der Zeitung liest man ja immer häufiger von weiblichen Besetzungen in den oberen Ebenen. Da haben sicherlich auch die gesetzlichen Veränderungen zu beigetragen. Gerade innerhalb des letzten Jahres sind ja auch relativ viele Frauen in Vorstandspositionen berufen worden. Es gibt momentan auch wirklich viele neue weibliche Aufsichtsrätinnen. Nächsten Monat, oder ich sag mal, in ungefähr 3 Wochen werden wir unseren neuen Woman on Board Index veröffentlichen, wo dann auch die ganzen Zahlen drinstehen. Aber da hat sich viel getan, sodass die gesellschaftspolitische Landschaft sich ändert und der Druck auch auf Unternehmen zu wachsen scheint. Also das ist so etwas, wodurch dann Veränderung auch leichter möglich ist. Und das ist die Idee auch von Quotierung, dass man sagt, wenn eine Gruppe eben zumindest mal 30% hat, wird sie nicht mehr als Minderheit wahrgenommen, welche Gruppe es eben auch immer gehen mag. Wenn wir es also schaffen, dass Frauen zu 30% oder eben auch Männer, in Schulen zum Beispiel, in Grundschulen, Kindergärten wäre es dann ja andersrum, dann sollten es eben Männer sein zu 30%, dabei sind, ist es nichts Besonderes mehr, wenn diese Gruppe dabei ist, sondern wird zur Normalität und dann braucht wahrscheinlich auch keine Quotierung mehr, dann stört sich aber auch keiner mehr dran, dass es sie gibt, weil es ja eben Normalität ist. Wir sind da schon auf einem Weg, der aber eben immer noch Druck braucht. Wir haben jetzt ja auch gesehen, überall da, wo es die Quote gibt, wirkt sie. Jetzt gibt es das Mindestbeteiligungsgebot im Vorstand. Das Gesetz wirkt zwar erst ab diesem Sommer, aber die Unternehmen haben sich schon daran orientiert, sind aber auch nur gut 60 Unternehmen. Kann man also bei der Masse von Companies in Deutschland einfach vernachlässigen. Auf europäischer Ebene haben wir das EU-Führungspositionengesetz, das ja jetzt letzte Woche verabschiedet wurde, auch als Signal für eine Quotierung, weil wir auch europaweit sehen können, dass die Länder mit Quote besser performen in gleichberechtigter Teilhabe in Führung als Länder ohne Quotierung. Aber es bleibt halt mühsam.
Traurig eigentlich, aber ja. Wie wird diese Arbeit in Wirtschaft und Politik angenommen oder beziehungsweise wahrgenommen?
Also der Verein ist ja in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Es war natürlich auch in Corona so ein bisschen die Frage, wie wird sich das entwickeln? Wir haben sehr schnell auf Virtualität umgestellt und sehr viel virtuelle Veranstaltungen angeboten, die dann auch auf Social Media beworben und dadurch wirklich neue Zielgruppen erschlossen. Also viele Frauen sind dadurch erst auf viele aufmerksam geworden. Wir haben jetzt ungefähr 1200 Mitglieder und wollen natürlich weiter wachsen, einfach um dieses Commitment zu bekommen. Das kann man sich eben überlegen, ob man einfach als stilles Mitglied dabei ist oder ob man sich engagieren möchte, man nur zu Veranstaltungen kommt, selber welche organisieren. Also da sind eigentlich alle Möglichkeiten gesetzt, aber wir hätten da schon gerne oder nutzen diese Mitgliedschaft, so sage ich das auch immer im Gespräch mit Interessentinnen und Interessenten, um so ein gesellschaftliches Commitment zu geben. Das ist erstmal schon mal ein guter Ansatz. Und die Ziele von FIDA sind es ja, Transparenz zu schaffen, das tun wir durch unsere Studien, Sichtbarkeit zu ermöglichen, also Frauen dann auch zu zeigen und Netzwerken zu ermöglichen. Also ich finde, Sichtbarkeit und Transparenz hängen ja auch immer eng miteinander zusammen. Denn je mehr wir sehen, also wir als Gesellschaft, dass es eben Frauen in Positionen gibt und auch was für Positionen sie vertreten, umso realistischer ist es, diese Rollen auch als Normalität zu begreifen. Also die Bedeutung von Role Models ist wirklich groß. Zu zeigen, es ist möglich. Also wir haben ja auch einen großen Kooperationspartner, also ein Unternehmen, Sanofi, die Kooperationspartner geworden sind, weil sie gesagt haben, sehr bewusst, Wir wollen durch diese Kooperation auch ins Haus signalisieren, wie wichtig uns das ist. Und wir haben jetzt neu die Möglichkeit, auch für Organisationen, also für Unternehmen, aber auch für Verbände oder Vereine, Fördermitglied zu werden.
Neben Sanofi, gibt es da noch andere Unternehmen, die entsprechend Interesse haben an sowas? Oder suchen Sie Interesse, da auch noch gezielt?
Interesse haben wir. Es ist dann immer, sind immer so zwei Schritte, ne? Das eine ist immer, Interesse zu bekunden, und das zweite ist, oje, wer macht denn dann die Unterschrift? Denn es unterstützen natürlich auch nicht immer alle Menschen diese Bestrebung der gleichberechtigten Teilhabe. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Führungsriegen aussehen, muss man natürlich sagen, deswegen sind wir ja unterwegs, dass sie sehr männlich geprägt sind. Und von dort dann immer ein aktives Commitment zu bekommen, juhu, da haben wir schon lange drauf gewartet, das wollten wir schon immer mal machen, ist unterschiedlich ausgeprägt.
Wie ist das eigentlich? Wie nehmen Männer diese Vorgehensweise auf? Sind sie wirklich bereit, mehr Frauen in den Aufsichtsräten auch zu akzeptieren und auch zu wünschen? Oder ist das mehr so dieses, wie ich immer auch wieder gespiegelt bekomme, eigentlich will das ja keiner?
Tja, das ist unterschiedlich. Wir haben einige männliche Mitglieder, auch bei FIDA, und die sind natürlich sehr engagiert. Das ist klar, die wollen dann auch Veränderungen, sonst würden sie sich auch nicht so weit committen. Ich führe aber auch immer mal Gespräche mit Männern, mit Frauen sehr selten, jetzt auch mal mit einer Frau, aber aufgrund der Arbeitsumgebung sagen sie dann, naja, wie transparent ist das eigentlich? Kann jemand von außen das Mitgliedsverzeichnis einsehen? Es wäre sicherlich nicht gut für meine betriebliche Reputation im Vorstand oder auch gegenüber einem Aufsichtsrat, wenn ich mich hier outen würde als jemand, der dieses Thema unterstützt. Das ist natürlich schon bedenklich, sagen wir so. Und es wird ja nicht umsonst von den Old Boys Networks gesprochen. Die gibt es eben immer noch. Und natürlich behaupten die, dass sie ganz offen sind. Komisch, dass sich nichts ändert. Ne? Also Familienunternehmen scheinen da ja auch schwierig aufgestellt zu sein. Auch gerade im Einzelhandel habe ich mich ja kürzlich auch schon mal zu geäußert. Da sehen wir einfach sehr männlich dominierte Strukturen, wo wir, wenn wir Glück haben, nochmal ein Lippenbekenntnis bekommen, dass man sich auch für andere Dinge natürlich öffnet. Naja, de facto sprechen die Zahlen nicht dafür. Und dann werden eben gerne so alte Mythen herangezogen. Ne? Und ich sage immer, diese Feststellung, es gibt keine Frauen, ist natürlich Quatsch, weil die Hälfte der Gesellschaft ist weiblich. Ne? Sie können es nicht, ist auch Quatsch, weil die Hälfte der Abiturientinnen und Abiturienten ist auch weiblich. Im Studium gilt dasselbe. Und dann wird es halt langsam weniger. Die Luft wird dünner, je weiter wir nach oben kommen. Wir haben diese Leaky Pipeline, also diese, wo wir auf jedem Schritt einfach immer wieder welche verlieren. Und zuletzt erlebe ich immer häufiger Männer, die mich anrufen, wo jetzt auch mal der Wunsch kam, lass uns doch mal auf LinkedIn eine Diskussion zu dem Thema führen. Ich frage Frauen und die wollen ja immer nicht. Ja, ich frage 10 Frauen für ein Panel und keine meldet sich zurück. Ich frage 10 Männer und alle sagen zu. Was ist denn das? Warum machen die Frauen das denn nicht? Wo ich dann sage, naja, okay, das scheint so zu sein, ist ja auch bei Karriereschritten nicht anders. Vielleicht braucht es eine andere Art der Ansprache. Und nur weil die 10 Männer jetzt alle sofort zusagen, heißt es ja nicht, dass sie gute und kompetente Gesprächspartner auf dem Panel sind oder gute Vortragende. Die wollen dann halt einfach. Ne? Und die Frauen überlegen sich es eben dreimal, ob sie da wirklich gut geeignet sind. Und ich sage mal, vielleicht lohnt es sich auch, ein bisschen mehr Mühe aufzuwenden, nochmal nachzufragen und nochmal nachzuhaken bei denjenigen, die man wirklich gerne hätte und sie dazu zu bestärken, weil man eben einen sehr kompetenten Beitrag möglicherweise bekommt. Also hat dann zwar mehr Mühe gekostet, ne, aber Ähnliches erleben wir ja auch bei Positionsbesetzungen. Und da brauchen wir eigentlich ja einfach auch mal eine andere Perspektive. Diese Rollenbilder, die Zuordnung, die wir ja auch alle unbewusst haben, die müssen wir versuchen, irgendwie zu überkommen und zu sagen, naja, nur die Frauen, jetzt mal sehr pauschal wieder schwarz-weiß, nicht sofort zuschlagen, heißt, sie können es nicht oder sie wollen nicht und deswegen sind sie nicht geeignet, ist halt sehr kurz gegangen. Also mal von einer anderen Sicht aufgucken. Kurz habe ich eine Studie aus Harvard gelesen, die kam jetzt relativ neu raus. Ein einfacher Weg ist es zum Beispiel, die Shortlist zu verlängern. Wenn wir jetzt vorher gesagt haben, wir brauchen 5 Bewerbungen für was auch immer, erhöhen wir das doch einfach mal auf 10. Und dadurch erhalten wir wahrscheinlich schon von alleine eine größere Vielfalt bei den Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Liste sitzen. Nämlich das Blickfeld muss erweitert werden. Also es muss länger werden als das, was wir bisher gemacht haben.
Also Sie haben ja im Grunde genommen schon einiges angesprochen, was ich sehr, sehr schätze und auch teile. Was müsste Ihrer Meinung nach in Wirtschaft und Politik noch passieren, damit sich diese Entwicklung einfach noch ein Stück weit beschleunigt?
Also zuerst müssen natürlich die gesetzlichen Regelungen verschärft werden. Und zwar sollte die Gültigkeit, also der Anwendungsbereich sich erhöhen. Momentan habe ich ja schon gesagt, die Geschlechterquote im Aufsichtsrat gilt für gut 100 Unternehmen. Das sind einfach wenig. Die gilt für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen. Und wenn wir jetzt aus dem Und ein Oder machen würden, also börsennotierte oder paritätisch mitbestimmte Unternehmen, sind wir bei 2.500. Und das würde wirklich einen Unterschied machen. Ähnliches können wir uns genauso für das Mindestbeteiligungsgebot überlegen. Und das sind jetzt 62 Unternehmen, für die es gilt. 62 mit einer Vorstandsquote. Und einige Unternehmen haben es jetzt auch geschafft, innerhalb des letzten Jahres den Vorstand nochmal zu verkleinern. Jetzt sind es nur noch 3 Leute und dann brauchen sie sich eben auch nicht mehr kümmern. Ne? Schwierig. Also auch da aus dem Mindestbeteiligungsgebot vielleicht auch eine Geschlechterquote zu machen von 30%, fände ich jetzt auch attraktiv. Oder einen relevanten Ansatz. Und auch da müssen es einfach mehr Unternehmen werden, für die es gilt. Ich war jetzt kürzlich bei einem Unternehmen, die haben sich als Zielgröße gesetzt auf allen Ebenen. Also die haben uns insgesamt irgendwie 30% Frauen in der Organisation und wollen das auf alle Ebenen durchbringen. Weil sie gesagt haben, das ist der Anteil, 32% waren es, genau, Anteil der Beschäftigten bei uns sind 32%. Und deswegen wollen wir diese Größe auch auf jeder Führungsebene haben. Finde ich jetzt erstmal konsequent, weil es eben insgesamt die Repräsentanz der Beschäftigten widerspiegelt und irgendwie ja auch realistisch. Warum sollte sonst von Ebene zu Ebene, sollten die Frauen halt verschwinden? Warum wird der Anteil immer geringer? Und diese Bereitschaft, sich selbst Ziele zu definieren, die sollte in den Unternehmen eben auch nochmal steigen. Also ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie klare Regeln setzt, die auch wirklich breiten Wirkung entfalten und von den Unternehmen, dass sie vielleicht auch mal etwas tun, bevor es neue Gesetze gibt. Also eine Offenheit zeigen und Veränderungsbereitschaft zeigen. Denn klar, es geht zum einen sehr stark um ethisch-moralische Aspekte, keine Frage. Es geht aber auch um wirtschaftliche. Perspektivvielfalt hat erstmal noch wenig geschadet. Der Arbeitsmarkt wird immer enger aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund der Altersstrukturen unserer Gesellschaft. Und da wäre es fatal, wenn die Unternehmen nicht bestmöglich versuchen, sich mit allen Gruppen zu beschäftigen und die dann auch für sich zu gewinnen und natürlich auch zu befördern. Das heißt eben auf der betrieblichen Seite eine größere Offenheit, neue Herangehensweisen zu suchen und da dann auch Entwicklung für alle Beteiligten zu ermöglichen. Ich wünsche mir aber im Prinzip auch, dass solche ähnlichen Entwicklungen in der Wissenschaft passieren und eben auch in der Besetzung von Politik. Also weibliche Oberbürgermeisterin, Bürgermeister, Besetzung des Bundestags. Also da brauchen wir eigentlich auf allen Ebenen Veränderung.
Ganz herzlichen Dank.